Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 mit der zweiten WM-Spezialfolge. Und ja, jetzt auch mit etwas Abstand betrachtet, wollen und müssen auch wir von Anpfiff 15:30 nochmal über das Blamable Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft sprechen. Ich freue mich, dass auch wieder die Unterstützung von Fabio und Sören gegeben ist, denn alleine würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Grüß euch Jungs, hallo. Habt ihr euch vom Boston-Trauma wieder erholt?
Hallo zusammen. Ja, es ging ja relativ schnell dadurch, dass ja dann auch ein paar Ereignisse rund um die Nationalmannschaft im Nachgang passiert sind, hat es sicherlich davon abgelenkt, von der Niederlage.
Ja. Ja, Fabi, dann
wie sieht's bei auch, dir aus?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich hätte jetzt ehrlicherweise nicht mal mehr gewusst, dass es in Boston war, um ganz ehrlich zu sein. Aber was heißt erholt? Definitiv. Es ist halt nur einfach sehr traurig in einer gewissen Hinsicht, wenn man sich so ein Turnier anschauen muss, ohne deutsche Beteiligung. Dass man jetzt nicht Weltmeister wird, war vielleicht vorher klar, aber dass es dann so zu Ende geht, das ist dann schon eher, ja, dramatisch, peinlich oder was auch immer da das richtige Adjektiv sein mag, den einen oder anderen.
Ja, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in meine junge Kindheit. Die erste Weltmeisterschaft, wo ich mich noch dran erinnern kann, war mit 9 Jahren. Da habe ich noch mit den Großeltern vorm Fernseher gesessen. Das war eben auch die WM in den USA, wo die Nationalmannschaft damals gegen den krassen Außenseiter Bulgarien rausgeflogen ist. Also Amerika scheint nicht so der perfekte Ort zu sein, was das angeht.
Zumindest nicht für uns wahrscheinlich.
Nein, definitiv nicht. Wie wollen wir durch die Folge gehen, Jungs? Wollen wir erstmal das Thema Nationalmannschaft uns ein bisschen dran abarbeiten und dann wirklich voller Fokus auf die WM?
Ja,
sounds good. Gut, die ersten Konsequenzen, Sören, haben nicht lange auf sich warten lassen, stehen kurz bevor. Ein neuer Bundestrainer würde es mal wieder sein, nach dem nächsten blamablen Ausscheiden der Nationalmannschaft. Alles Deutsche auf den Klopp hinaus.
Richtig, es ist wahrscheinlich der Trainer dann auch, den sich der Verband, wahrscheinlich auch Großteil von Fußball Deutschland gewünscht hat, schon vor einigen Jahren eigentlich die Wunschlösung gewesen wäre mit Jürgen Klopp. Ich glaube, wenn man das jetzt die letzten Tage verfolgt hat, nach dem Ausscheiden, die Schnelligkeit auch in den Meldungen, erst die Verhandlungen bzw. lose Gespräche, dann Verhandlungen. Und jetzt scheint es ja wirklich darauf hinzudeuten, dass das alles relativ fix über die Bühne geht. Ja, wenn man Jürgen Klopp, glaube ich, auch im Vorfeld schon oder auch während der WM wahrgenommen hat, da hatte man schon den Eindruck, gefühlt bringt er sich auch ein bisschen selbst in Stellung, ganz unabhängig vom Ausgang der WM. Und von daher war es jetzt wahrscheinlich die Entscheidung, die nachvollziehbar ist. Ich glaube schon, dass er mit seiner Art auch die Mannschaft wieder formen kann, beziehungsweise zumindest für was Positives sorgen kann. Denn ich glaube, das ist das größte Problem. Ich glaube, wir brauchen nicht viel über einzelne Spieler zu sprechen, weil wir haben sehr gute Einzelspieler. Aber was halt nicht gepasst hat, dass man diese Einzelspieler eben nicht zu einer Mannschaft geformt hat, zum System, was funktioniert. Und ich glaube, dass ein Jürgen Klopp das definitiv schaffen kann.
Ja, Fabi, es wurde ja auch oft noch die Karte gespielt, eventuell doch noch auf einen ausländischen Trainer zu gehen. Aber ich glaube, Jürgen Klopp ist da wirklich die absolute 1A-Sternchenlösung. Ne?
Ja, also ich glaube, es hätte einen Namen gegeben, der natürlich, glaube ich, nochmal alles überstrahlt hätte, Pep Guardiola. Wage aber mal zu bezweifeln, dass er sich überhaupt bereit dazu erklärt hätte, in der Phase zu übernehmen. Aber mit all dem, was Jürgen Klopp mitbringt, ich glaube, dass in allererster Linie jetzt natürlich erstmal auch das ganze Charisma, was er mitbringt, das Standing, all die Dinge schon auch grundsätzlich dafür sorgen werden, dass es eine sehr, sehr positive Grundstimmung geben wird. Das ist Punkt 1 und auf der anderen Seite hoffe ich nur, dass sie das tatsächlich auch über die Bühne bringen, weil ich dann schon auch überrascht war, wie der DFB kommuniziert hat nach der Entlassung von, nein, darf man ja nicht sagen, Entschuldigung, nach dem Rücktritt unseres Bundestrainers in der Form, dass Jürgen Klopp eigentlich prädestiniert der Nachfolger von Julian Nagelsmann ist etc. Aber es gibt ja noch ganz viele Steine, die man bis dahin aus dem Weg räumen muss. Und deswegen kann ich nur inständig hoffen, dass alle Beteiligten das dann auch am Ende so hinbekommen.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du schaust da in die Richtung Leipzig. Aber ich glaube, dass da Oliver Minzlaff, das war ja die Rede von einem Gentleman Agreement, da auf jeden Fall Jürgen Klopp dann zum Wohle des deutschen Fußballs dann auch bei RB dann ziehen lassen wird. Ne? Wird dann halt eine Frage der Ablöse sein. Wird mit Sicherheit auch nicht ganz günstig werden. Für wen es auch nicht günstig werden wird, sondern wird dann auch für den DFB sein.
Ja, das glaube ich, kann man so sagen. Julian Nagelsmann mit seinem Rücktritt, auch wenn er zurückgetreten ist. Ich glaube schon, dass er ja auch einen Vertrag hatte in den letzten Jahren. Ja, ich glaube 7 Millionen pro Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich denke mal, dass Jürgen Klopp sicherlich nicht, auch wenn ich ihm jetzt abkaufen würde oder auch nicht davon ausgehe, dass er jetzt nur aufs Geld schaut, aber er wird sicherlich auch nicht für weniger machen. Das sind natürlich Ausgaben, die ein Verband dann hat. Man darf aber jetzt nicht verwechseln, dass man sagt, okay, das Geld hätte man auch in Amateurfußball stecken können. Also da gibt es sicherlich zwei getrennte Kassen beim DFB, einmal für die Nationalmannschaft und einmal für den Breitensport bzw. Amateursport. Aber jetzt liegt es dann natürlich auch am Verband in den nächsten Jahren finanziell, all das auch wieder wettzumachen, weil frühe Turnierausscheidungen sind natürlich auch dann nicht gut für das Ansehen des Verbandes.
Ja, wobei ich bin halt, das klingt jetzt alles sehr, sehr schlüssig. Auf der anderen Seite muss man dem DFB natürlich schon auch einen Vorwurf machen, bei der Vertragsgestaltung. Das ist mit Sicherheit auch nicht, in einer gewissen Hinsicht ziemlich smart und clever zugunsten des DFBs eigentlich auch gelaufen, in Summe betrachtet. Man hat immer davon gesprochen, also so bin ich als Kind auch aufgewachsen, so hab's ich immer mitbekommen. Man muss es nicht umsonst machen, aber man macht's für den DFB und da geht's, glaube ich, mehr um die Ehre als das Geldverdienen an sich. Hier hat man einen überbezahlten Bundestrainer. Ich glaube, ich habe mal irgendwo die letzten Tage auch ein Stück weit so mitbekommen, was andere Trainer oder Nationaltrainer kassieren, wie zum Beispiel in Frankreich, die alle nicht mal die Hälfte dessen verdienen, was Julian Nagelsmann verdient. Dann muss man schon irgendwo sich die Frage stellen, wer in der Hinsicht die Verträge ausgehandelt hat. Und dann muss man durchaus auch mal in Frage stellen die Laufzeit des Vertrags. Und selbst wenn man das alles abhandelt und sagt, man ist einfach nur froh, dass das Thema Nagelsmann beendet ist, beim DFB bringst du dich automatisch mit dem großen Wunsch, Jürgen Klopp zu verpflichten, der aktuell die einzige wirklich sinnvolle Alternative ist, die im Zweifel zur Verfügung steht, die sehr viel Geld kostet. Und bringst dich in eine Position, wo auch Jürgen Klopp sagen wird, nee, Kumpels, also über 2 Jahre auf Abruf, dass ihr mich bei der nächstbesten Gelegenheit eigentlich von einem Job wegholt, der mir über 10 Millionen im Jahr in die Tasche spült, wage ich zu bezweifeln, dass Jürgen Klopp auch einen Vertrag bekommt, der dann leistungsbezogen sein wird. Und so wird sich dieses Spiel für immer nach hinten.
Das wäre ziemlich die Frage
gewesen. Oder meinst du, oder seht ihr das anders?
Ich stelle es mir halt schwierig vor. Jetzt hast du die Europameisterschaft dann in 2 Jahren in England. So, du brauchst jetzt auf jeden Fall Zeit, um überhaupt erstmal wieder eine Mannschaft zu formen. Du musst einen radikalen Cut machen. Einige Spieler werden ihm wahrscheinlich noch einen Gefallen tun und werden zurücktreten. Du fängst komplett bei Null an. Du musst einfach das komplette Mannschaftsgefüge eigentlich fast einmal komplett von Grund auf neu aufbauen, neu aufstellen. Eine komplett neue Hierarchie muss sich eigentlich beim DFB finden mit vielen neuen, jungen Spielern. Du wirst und musst Rückschläge wahrscheinlich auch in Kauf nehmen müssen. Du wirst jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz bringen, die auf einmal wieder auf Augenhöhe mit den Top 4 sein wird und dann sofort wieder ums Halbfinale und Finale spielen wird. Also da sollten wir, glaube ich, jetzt mal in Zukunft ganz kleine Brötchen backen. Ob du dann einen Vertrag mit Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft auslegen wirst, ich weiß es nicht.
Oder
Also ich weiß ehrlicherweise, ich würde dir vielleicht sogar im Zweifel traue ich mich sogar ein bisschen zu widersprechen, weil ich glaube an sich, dass vom Spielermaterial her ist es nicht die schlechteste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten. Das glaube ich gar nicht. Und ich würde auch im Zweifel davon weggehen und sagen, ja, du hast einen Musiala gehabt, der nicht hundertprozentig fit war, einen Kai Havertz, der nicht vollgespielt hat. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Anzahl der Spieler, die auf individuell schon internationaler Klasse theoretisch mitspielen könnten, die war schon sehr hoch dieses Mal bei der WM. Das Problem war halt einfach nur, glaube ich, auch die Herangehensweise, die Taktik, die nicht vorhandene Flexibilität, um auf Umstände zu reagieren, das Festhalten an mindestens drei Personen, die eigentlich keine Berechtigung mehr hatten, überhaupt mitspielen zu dürfen. Und dann dazu kamen noch fragwürdige Wechsel. Und das Ergebnis war dann am Ende des Tages, dass du gegen Paraguay im Sechzehntelfinale ausscheidest, oder nicht?
Ich wollte nur noch kurz, dann würde ich danach nochmal.
Ja, ich würde die Personalie Jürgen Klopp ganz anders aufhängen. Also ich würde nicht sagen, dass er nur Nationaltrainer wird, sondern dass er eben vielleicht eine Art nationalen Manager wird. Also klar, dass er eben hauptsächlich natürlich als Trainer tätig ist, aber dass du eben auch sagst, okay, als Sportdirektor Rudi Völler brauchen wir im Prinzip auch nicht unbedingt diese Position, dass man die Verantwortung auch in Jürgen Klopp Senden gibt, dass man ihn quasi wirklich als den starken Mann, was die sportlichen Themen betrifft, beim DFB installiert. Und dann würde ich sogar die These aufstellen, warum gibt man ihm dann nicht eher einen unbefristeten Vertrag? Weil ich glaube, er ist von der Person her auch jemand, mit dem man sich dann immer einigen kann, auch wenn er vielleicht irgendwann nochmal sagt, ich will Vereinstrainer werden, dass man ihn freigibt. Aber grundsätzlich würde ich ihn jetzt für die nächsten Jahre als ganz klar als starken Mann beim DFB sehen und mit mehr Verantwortung ausstatten, dass er sich eben auch um Prozesse hinter, jetzt sage ich mal ganz einfach ausgedrückt, hinter 90 Minuten versteckt, sondern dass man ihm wesentlich mehr Verantwortung gibt und die Möglichkeit gibt, auch, so wie es vielleicht dann auch jetzt im Red Bull-Konzern gemacht hat, strategische Entscheidungen zu treffen beim DFB.
Ich meine, was außer Frage steht, hat Jürgen Klopp ja bei seinen ganzen Stationen bewiesen, er ist ein absoluter Menschenfänger. Ne? Also es ist, glaube ich, kein Trainer, der es besser versteht, seinen Spieler so perfekt zu motivieren, so mit ihnen auf einer Augenhöhe zu sein und sie mitzureißen, egal wie, sei es mit der vermeintlich ja, Dortmunder Mannschaft, die ja qualitativ jetzt von den Namen her, gerade in den Anfängen jetzt nicht von den Top-Namen gelebt hat, ne? Aber da standen grundsätzlich immer Mannschaften auf dem Platz, die es jedem Gegner wirklich unangenehm gemacht haben. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch erstmal wieder hinkommen. Es wird viel hier bezüglich der Grundtugenden und sowas alles wieder, da müssen wir hinkommen, bla bla bla. Wir reden hier von Einsatzwillen, Laufbereitschaft und sonstiges. Das haben mittlerweile alle Mannschaften. Ne?
Damit gewinnst du
Also,
heute auch keine Titel mehr, wenn du sagst,
nee,
okay,
richtig.
Zweikämpfe führen. Also es sind die Basics, die immer stimmen müssen. Das ist Grundvoraussetzung. Aber am Ende glaube ich schon, und da gebe ich auch Fabi recht, wenn man sich unsere Mannschaft anschaut, es hat nicht gepasst als Team. Wir haben die Qualität,
Aber da
auch
sind wir ja
dass
von
sie.
weggekommen, von dieser ganzen Sache. Du hast ja
Ja.
keinen in den letzten 12 Jahren, wobei, ich sag mal, in den letzten 8 Jahren grob gehabt, der auch mal genau wusste, mal ein Zeichen zu setzen mit einer Grätsche. Es geht ja nicht um Unsportlichkeiten oder so, ne?
Ich glaube aber auch, dass das teilweise auch immer auch an der Art und Weise vom Trainer, am Trainer liegt, wie er es vorgibt. Wenn du sagst, okay, du willst viele Dinge spielerisch lösen, wenig Foulspiel. Ich glaube schon, dass du auch jemanden brauchst, den du das abkaufst an der Seitenlinie, wenn mit seiner Intensität, wenn ich vergleiche Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, ich glaube, das sind verschiedene Typen. Und Klopp steht ja auch immer für Intensität, aber eben auch mit einem klaren Plan. Und ich glaube, dass du das als Spieler auch relativ schnell merkst, okay, da ist jemand, der voll und ganz da ist. Und dementsprechend ist die Trainerfrage auch immer damit ja, mitzustellen, ja, wenn es darum geht, okay, stimmen die Basics in dieser Mannschaft? Und das haben wir jetzt gegen Paraguay dann auch deutlich gesehen, dass es in vielen Situationen nicht gepasst hat.
Also ich bin da übrigens auch voll bei dir. Also wenn mir jetzt noch jemand erzählt, dass es im Fußball darum geht, viel zu laufen oder zu kämpfen, Ah, ich glaube, das ist dann irgendwann, kann man auch ad acta legen, sondern da geht es auch um viel mehr. Und dann muss man, glaube ich, auch der ganzen Mannschaft einen Vorwurf machen, nicht nur Nagelsmann an sich. Ich denke da auch unter anderem an unseren Kapitän Kimmich, der ja immer sehr gerne vor den Mikros auch steht und uns eigentlich auch während der ganzen WM, nicht nur von ihm, sondern auch von vielen anderen erzählt wurde, wie toll der Team Spirit ist und allem drum und dran. Und dann siehst du, wie die Mannschaft da vollkommen emotionslos über den Platz läuft und eigentlich sämtliche Grundtugenden schuldig bleibt. Und dann kommt nach und nach dann eigentlich auch heraus, wie das dann hier in Winston-Salem ablief mit den Familien und hier und da. Und ich meine, das spricht dann irgendwo auch Bände, weil das Gefühl dann eben auch so war, dass die deutsche Mannschaft nicht unbedingt da war, um fokussiert in ein Turnier zu gehen, sondern vielmehr, um sich die Dinge schön zu reden.
Einmal noch kurz zu Kimmich. Ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der von seiner seine Mentalität so hervorbringt wie Kimmich eigentlich. Nur er hat es einfach als Kapitän nicht geschafft, das auch ja, in den größten Teil der Mannschaft dann zu übertragen. Ne? Also ich glaube, was das angeht, kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, finde ich zumindest.
Ja, aber das Ding ist halt immer, du weißt doch selber, wie das früher war, du kannst jemanden haben, der die ganze Zeit immer nur redet, du musst halt auch mal machen. Und Fakt ist, dass er aufgrund der Position, die er gespielt hat, war er, glaube ich, in fast 3,5 von 4 Spielen überfordert mit dieser Position, weil er einfach die Voraussetzungen nicht mitbringt, um auf dieser Position wirklich diese Klasse auszustrahlen, die er vielleicht hätte, wenn er im Zentrum gespielt hätte. Ja. Und das ist halt der Punkt. Und dann bin ich auch wieder da, wo ich sage, bei diesen ganzen Entscheidungen, das geht hinten im Tor los. Du hattest einen Torhüter drin. Ja, es gab nicht viel dran auszusetzen. Aber man muss auch sagen, er war jetzt nicht der Rückhalt, den du unbedingt dir im Vorfeld des Turniers versprochen hast. Dann gehst du die Achse einmal weiter, dann spielst du in einem defensiven Mittelfeld mit zwei Jungs, wo natürlich dann auch dieser Anspruch noch nicht da sein kann, dass es diejenigen sind, die das Spiel mittragen. Du spielst auf rechts mit einem Leroy Sané, auf dem man biegen und brechen über das ganze Turnier lang halten müssen, aus nicht verständlichen Gründen. Und du spielst halt dann letztendlich vorne auch noch mit Spielern, die auch so noch gar nicht diese Match-Fitness über ein ganzes Turnier haben können. Und das sind dann halt Sachen, wo man ja irgendwann dann eben auch dran scheitert.
Ja, Match-Fitness nicht da gewesen, dann hast du nicht die Tiefe im Kader gehabt. Nochmal zum Thema mit der Unterkunft und alles Weitere drumherum. Das sind auch alles nur Sachen, die hinterher dann rauskommen, wenn es beim Turnier schlecht geht, ne? Schlecht läuft. Du glaubst doch nicht, dass in Brasilien, wo wir Weltmeister geworden sind, dass da keine Kakerlaken im Zimmer rumgelaufen sind oder dass es da deutlich mehr Unterhaltung gab. In der heutigen Zeit, da hast du einen Koffer, wo eine PS5 drin ist, du hast alles Mögliche rund um dich herum, ne? Dir fehlt es eigentlich an nichts, dir wird der, ja, wie sagt man so schön, Zucker in den Hintern geblasen und dann davon zu sprechen, es wäre langweilig gewesen, also das kaufe ich überhaupt gar keinem da ab. Also das ist eine mehr als billige Ausrede. Ne? Und zur Not kann man sich ja auch mal einfach nur unterhalten oder so. Ne? Oder mal Karten spielen. Die sind halt alle verwöhnt.
Ja, also wie gesagt, ich glaube halt einfach nur, dass es am Ende des Tages auch, wenn man dann so gehört hat, wie das alles ablief vor Ort, gab ja auch unter anderem mal, glaube ich, Lothar Matthäus war es. Er sagt, das spricht ja nichts dagegen, dass Familien ins Camp kommen, aber lass die Jungs auch erstmal die Vorrunde spielen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie von Haus aus für die nächsten 8 Wochen nicht ansprechbar gewesen wären, aber du musst schon auch einen gewissen Fokus haben und kein anderes Land in dem Sinne hat so betrieben wie die Deutschen und bezeichnend finde ich dann natürlich auch, wenn man dann so ein bisschen die Artikel auch gelesen hat, wie die Rückreise ablief, dass ausgerechnet unser Nationaltrainer als erstes mit einem Privatchat mit seiner Mutter und Frau das Hotel verlässt. Ja, also da gab es so viele Sachen und am Ende des Tages muss man es beim Namen nennen. Ich glaube, es war schon ein peinliches Abschneiden und Auftreten für die deutsche Nationalmannschaft.
Definitiv. So, und dein Abschlussplädoyer, was das angeht, und dann schauen wir mal voraus.
Was sagen wir dazu noch, für was soll ich plädieren, ja? Ich kann nur dafür plädieren, dass sich der Geist um diese Mannschaft einfach ändert. glaube, das ist ganz wichtig und es steht und fällt mit einem Kopf, der dann eben auch nach außen hin kommuniziert. Und da muss man einfach auch die Hoffnung haben, so wenn es dann Jürgen Klopp wird, dass er der Richtige ist. Ich glaube schon, dass er diese Rolle auch ja, einschätzen kann, dass du als Nationaltrainer eben nicht nur dafür zuständig bist, die 11 Besten aufzustellen, sondern auch den Geist rund um diese Mannschaft einfach komplett änderst. Und das nochmal vielleicht kurz zu anderen Mannschaften des Vergleichs, wie da die Atmosphäre ist, wie weit die Reise bei so einer WM gehen kann, wenn die Stimmung um die Mannschaft gut ist, haben wir jetzt schon einige Beispiele gesehen, über die wir ja gleich sprechen werden. Und von daher ist das wichtig, dass man eben auch jemanden hat, der vielleicht auch noch ein ganzes Land positiv mitziehen kann.
Mhm. Gut. Das nächste Mal, der nächste DFB-Lehrgang steht dann irgendwann Ende August, Anfang September schon wieder bevor. Diesmal sogar ganze 2 Wochen, Fabi. Kannst du schon mal
16 Tage sogar.
16 Tage.
Ich gestern gehört.
Kannst du schon mal drauf einstellen und freuen. Bei dem Lehrgang werden wir nicht drum rumkommen auf 2 Spieler, wo auf jeden Fall drauf gesetzt werden muss. Das ist ein Said Elmaler und, wenn er bis dahin fit ist, ein Lennart Kahr. Das werden, glaube ich, für die nächsten Jahre, gerade auf den Außenpositionen, mit Sicherheit die Spieler sein, ja, auf die man setzen wird und muss. Lass uns mal den Kader von diesem Jahr durchgehen. Fabi, einfach nur in and out, mit dabei, weiter raus, mit dabei, wie auch immer. Brown wird in Zukunft wahrscheinlich gesetzt sein, ne, auf der linken Seite.
Ja.
Gut. Schlotterbeck?
Ja.
So, sind wir mal für dich. Jonathan Tah?
Ja.
Auch weiterhin. Gut. Joshua Kimmich?
Ja, im Mittelfeld bitte.
Okay, dann haben wir einen Matcher und Pavlovic, Fabi, die werden wahrscheinlich auch weiterhin mit dabei sein.
Zu jung, um aussortiert zu werden.
Gut. So, die ersten, die eventuell jetzt mal zurücktreten werden oder nicht mehr dabei sein werden aufgrund des Alters, vielleicht Leo Sané, Fabi?
Raus.
Raus. Gut, dann machen wir mal weiter mit Antonio Rüdiger, Waldemar Anton.
Bin immer noch ich dran, oder?
Ja.
Beide raus.
Auch beide raus. Gut. So, und vorne die Offensivreihe können wir eigentlich komplett, wie sie gespielt hat, eigentlich auch weiterhin übernehmen. Ne?
Ja.
Musiala wird es, Havertz mit 27 wird mit Sicherheit noch ein Turnier auf jeden Fall in den Knochen haben.
Ja.
Fabi, welche Spieler willst du nächstes Jahr oder jetzt im September schon sehen? Ich denke mir da an die Torwartposition.
Also ich würde auf jeden Fall
Urbik,
Bissek und definitiv auch Tom Bischoff.
Tom Bischoff, okay. So, und ich denke, gerade im Sturm haben wir jemanden, den wir dieses Jahr schon eventuell mitgenommen hätten.
Karim Adeyemi?
Nee, ich hatte da eher an
Elmaler.
Elmaler und Karl sind sowieso klar, an Nicolai Tressoldi gedacht.
Ja, ich glaube... Ja, das ist sicherlich ein Stürmer, den man mitnehmen muss, wenn man auf eine klare 9 setzt. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben mit Woltemade und Ondaf eigentlich schon die Spieler, die auf dieser Position spielen können, wenn sie da eingesetzt werden. Also im Konkurrenzkampf, den wir brauchen, das ist ganz klar. Aber Tresoldi ist sicherlich ein Spieler, der jetzt auch bei den nächsten Lehrgängen auf jeden Fall dabei sein muss.
Dennis Ondaf weiß ich nicht, jetzt mit 29, wird jetzt 30 jetzt in ein paar Tagen. Ob das bis England, bis zur nächsten Europameisterschaft noch schwierig, schwierig. Aber das war es dann eigentlich schon, ne? Und dann muss man schon wieder noch deutlich weiter gucken. Ich denke da an Moya aus Gladbach, der jetzt dieses Jahr überhaupt erstmal Spielpraxis in Gladbach bekommen hat, unter anderem gerade im Sturm, ne? Hätten wir da eventuell noch. Und dann wird es schon dünn und du wirst sehr viel auf junge Spieler setzen müssen. Und dann vielleicht
das
auch
Gute. Ja. Das Gute ist ja, ich glaube, wir haben die Spieler ja schon aufgezählt für die Europameisterschaft in 2 Jahren. Da ist der Kern der Mannschaft, der wird ja sich ja jetzt so groß verändern, was die Stammspieler betrifft, die jetzt gegen Paraguay gespielt haben. Wir haben 2, 3 Kandidaten, vielleicht auch 4 aus der Startelf, die nicht mehr dabei sind. Aber grundsätzlich der Kern der Mannschaft wird ja zusammenbleiben. Und wenn du den halt wirklich dann auch mit den Jungs, die wirklich noch Bock haben, die vielleicht auch ein bisschen unverbraucht sind, für die so ein Turnier nicht einfach nur ein weiterer Termin im Wettkampfkalender ist, wenn du die mit reinnimmst, ich glaube, im Nachhinein muss man wirklich sagen, so ein Lennart Kahr, Said Elmaler, die haben uns wirklich gefehlt. Diese Frische auf den Außen, das hat uns in vielen Spielen einfach gefehlt. Und wenn du die allein schon einbaust, glaube ich schon, dann auch mit Blick auf in 2 Jahren, dass wir da eine Mannschaft haben, die sich nicht verstecken muss.
Das musste man sich mal geben auch, ne? Wenn jetzt zum Beispiel mal über Lennart Kahl spricht, würde ich jetzt mal behaupten, dass Lennart Kahl ein einfacheres Los in der Nationalmannschaft hat, zu spielen als im Verein in der gewissen Hinsicht. Und trotzdem sind da genügend Jungs da, wo du dich nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, verstecken musst. Ob es dann für den ganz großen Wurf reicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, uns als Nation wird es ja schon mal zumindest gut tun, mal wieder ins Viertelfinale oder Halbfinale zu kommen, weil das muss ja der Mindestanspruch eigentlich von der Nationalmannschaft sein. Und das sieht man im Übrigen auch jetzt, wenn man sich die WM anguckt, wenn man jetzt mal Frankreich rausnimmt, würde ich mal sagen, dreht man die Uhr 10, 12 Jahre zurück, dann würde ich sagen, wären wir einer der Top-Favoriten auf den Titel gewesen. Und das ist ja der Punkt, wo ich sage, die Mannschaft jetzt vom Spielermaterial wäre gar nicht mal unbedingt so viel schlechter als das, mit dem man 2014 Weltmeister wurde. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Eher das Gegenteil sogar.
Das ist richtig. Das ist richtig. Qualitativ auf jeden Fall ja, um Welten besser, ne? Aber da waren halt andere, ja, Tugenden mehr gefragt, ne?
Aber ich ist, wie gesagt, um da vielleicht jetzt mal die Brücke wegzuschlagen, es gibt andere Nationen, die haben ähnliche Probleme, glaube ich, wie wir. Laufen auch ihren Ansprüchen in einer gewissen Hinsicht hinterher. Und es ist ja auch spannend zu sehen, dass es ja bei Nationalmannschaften immer so Zyklen sind. Man hatte zuvor mal die Spanier, die alles gewonnen hatten. Dann waren wir mal, glaube ich, relativ gut. Jetzt sind es wieder die Franzosen und dann hast du wieder andere Nationen, die mal über 4, 6, 8, im Zweifel sogar 10 Jahre mal wirklich mit dominieren.
Aber zur Wahrheit, wo du das gerade ansprichst, gehört ja eigentlich auch, das haben wir ja die letzten Turniere und auch hier die, was war es noch, die Nations League Gedöns da, haben wir ja auch schon gesagt, wir sind weit gekommen, aber es war ja nie Fußball oder allgemein gute Leistung unterm Strich.
Nein, aber wir hatten ja auch immer jetzt über 2 Jahre jetzt auch seit der EM immer Theater, widersprüchliche Nominierungen, Leistungsprinzipe, die ausgehebelt wurden. Nur Kadernominierungen, die kaum einer nachvollziehen kann, Ausbotungen von, ja, in dem Sinne dann Leistungsträgern und so führt halt das eine dann zum anderen und so kannst du ja auch gar nicht erfolgreich Fußball spielen, weder in der Nationalmannschaft noch im Vereinsfußball.
Ja, stimmt. Gut, bleibt festzuhalten, dass wir im September einfach eine Mannschaft mal sehen wollen, die ohne großartigen Druck aufspielt, ne? Und ja, ohne Belastung und einfach mal dann, dass wir einen Neustart starten, dann mit Jürgen Klopp an der Seite, dann aller Voraussicht nach. Ja, gut. Gut. So, Deutschland ist raus. Das heißt aber nicht, dass die WM dann auch auf einmal aufgehört hat. Es geht auch bei der Weltmeisterschaft weiter. Und da würde ich sagen, da es relativ aktuell ist, sprich von gestern Abend und die letzten 1, 2 Tage, blicken wir mal direkt auf die Spiele vom Achtelfinale und können dann eventuell bei dem einen oder anderen Spiel ja noch mal zurück. Schauen aufs 16. Finale, wie es da ursprünglich lief. Mit einer Mannschaft möchte ich anfangen, Fabi. Dein vermeintlicher Geheimfavorit, der nicht nur im 16. Finale eine Top-Nation rausgeworfen hat, sondern sich auch jetzt durchgesetzt hat und damit ins Viertelfinale eingezogen ist. Die Rede ist von Marokko.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist ja von Anfang an gesagt, dass ich die auf der Rechnung habe. Ob es jetzt nochmal reichen wird, glaube ich ehrlicherweise zu bezweifeln, liegt aber wahrscheinlich eher an dem Gegner, gegen den sie jetzt spielen dürfen, nämlich Frankreich. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Mannschaft einfach in den verschiedenen Mannschaftsteilen so gut besetzt, dass es auch gut zu kaschieren ist für die Mannschaft, auch Spieler mitzuziehen durchs Turnier, die vielleicht nicht das höchste Niveau haben, was man braucht, um jetzt ganz vorne anzugreifen. Aber ich glaube, es ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte und ja, wie gesagt, schade, dass er jetzt im Zweifel gegen Frankreich enden wird.
Jetzt gegen den Co-Gastgeber Kanada auch am Ende durchgesetzt mit 13-0, erste Halbzeit Kanada.
Katastrophenfußball.
Erste Halbzeit Kanada vielleicht sogar noch einen Ticken besser gewesen, aber zweite Halbzeit dann Marokko dann doch schon stark gespielt. Ja, und davor im 16. Finale halt die Holländer dann später im Elfmeterschießen rausgeworfen worden. Sehr unterhaltsames Spiel. Eine andere Top-Nation, Sören, die gestern auch, ich weiß es nicht, ob es überraschend war, aber ja, doch, es war überraschend. Die Brasilianer sind auch rausgeflogen mit Carlo Ancelotti.
Ja, gescheitert an Erling Haaland, der ein ganzes Land gefühlt auf den Schultern trägt. Ja, es war auch ein Spiel, wenn man so sich so einen Spielverlauf hernimmt, dann waren ja schon die Norweger wirklich auch die Mannschaft, die viele Phasen vom Spiel kontrolliert haben. Brasilien hat sich dann wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die individuelle Qualität verlassen. Klar, du kannst den Elfmeter nehmen, der verschossen wurde, dann geht das Spiel vielleicht in der ersten Halbzeit in eine ganz andere Richtung. Ja, aber so kommst du halt weiter als vermeintliche Außenseiternation. Du musst dich auf deine Team-Chemistry verlassen. Die hat Norwegen ohne Zweifel. Gut verteidigt, einen guten Torwart. Und dann hast du halt vorne den Ausnahmestürmer mit Erling Haaland, der dich dann halt auch weiterschießt. Aber für die Brasilianer mal wieder, glaube ich, den eigenen Ansprüchen hinterhergelaufen. Waren ja mein Favorit aufgrund von Carlo Ancelotti. Aber er hat es, glaube ich, auch nicht geschafft, aus der Mannschaft, aus den Stars eine Mannschaft zu formen. Ja, und dann fliegst du raus gegen Norwegen. Sicherlich ein absoluter Tiefpunkt. Ich glaube,
aber ist die Mannschaft... Vielleicht da mal auch eingeworfen bei den Brasilianern. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich glaube, ich habe zum ersten Mal bewusst eine brasilianische Mannschaft auch bei einer WM gesehen, wo der Großteil der Spieler noch in Brasilien spielt. Und der Anteil an Spielern, die in Europa für Furore sorgen, sehr gering war. Mhm. Also klar, Vini Junior, Martinelli, ein paar waren schon dabei, aber du hattest auch ziemlich viele, die mir persönlich jetzt nichts wirklich ehrlicherweise gesagt haben. Und auch das, was dann von der Bank kam, war dann tatsächlich eher das Material, wo du sagst, nee, das ist eigentlich nicht die brasilianische Weltklasse, die man eigentlich sonst kennt, mit Endrick zum Beispiel.
Ja, Versprechen für die Zukunft eher, ne?
Genau, dann musst du als Ancelotti noch ein, zwei Mal das Maskottchen einwechseln, ja, da auch alle zufriedenzustellen. Also das war schon auch eine Mannschaft, die de facto, wenn man ehrlich ist, nichts mit einem Titel zu tun haben durfte. Und meines Erachtens, wenn man es auf die Norweger bezieht, das ist krass, finde ich, weil Norwegen ist nur die erste Elf, die sind alle fit, es darf nichts passieren und solange nichts passiert, hast du tatsächlich eine Mannschaft, die durchaus in der Lage wäre, zumindest auch mal jetzt die Engländer ein bisschen unter Druck zu setzen beim nächsten Aufeinandertreffen.
Ja, ist schon ziemlich beeindruckend. Ne? Du hast dann ja so Spieler wie Ødegaard oder auch ein Haaland dann, ne? Die haben schon 60, 65 Spiele in den Knochen und wenn du jetzt einen Haaland siehst, ne, das ist unglaublich. Ich finde es ein ganz anderer Spielstil, ähnlich so ein bisschen an die Dortmunder Zeit, wo sie gegen Mannschaften jetzt spielen, die nicht nur verteidigen, wie als wenn er bei City spielt. Das liegt ihm dann schon noch mehr, ne? Wenn er so noch einige, so 30 Meter vor sich hat und dann mit seinem Tempo dann kommt, ist eine richtige Naturgewalt, ne?
Ja, aber da kann man auch sagen, Tobi, das ist halt genau der Unterschied, weil du hast halt auch das Gefühl, dass sich der Kerl für das norwegische Trikot auch nochmal mehr zerreißt.
Das ist so. Das ist
wenn du da auch mal siehst, wie der sich nach dem Spiel freut, das ist was anderes als auf Vereinsebene. Und das ist auch ein Unterschied. Du hast da Jungs, die für dieses Trikot brennen. Und bei den, wie gesagt, und bei den Norwegern, die erste Elf, die ist wettbewerbsfähig, sage ich jetzt mal, auf europäischem Level.
Ja, ja, und dann hast du jetzt noch einen Torwart mit Nyland gehabt, jetzt gestern Abend, ne, der natürlich auch, glaube ich, den besten Tag seiner Karriere gehabt hat. Ist ja momentan auch noch vereinslos, also hat sich, glaube ich, da mit den Paraden auf jeden Fall wieder ins Schaufenster gestellt. Ja, im 16. Finale die Norweger in einer ausgeglichenen Partie gegen die Elfenbeinküste, auch dank Erling Haaland, glücklich weitergekommen und die Brasilianer auch erst in der Nachspielzeit gegen ganz starke Japaner durchgesetzt. Da deutete sich dann schon viel an. Ich fand bei den Brasilianern eigentlich schade, dass die so ein bisschen halt bedingt durch die Spielweise von Carlo Ancelotti immer mehr und mehr halt ja von dieser typischen, wie wir sie noch aus den 90ern, Mitte der 90er Jahre kennen, von dieser brasilianischen DNA abgegangen sind. Ne? Also was das Offensivspektakel angeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es war schon ziemlich...
Gleichzeitig wäre das aber auch, oder war das für mich der Faktor, der von dem ich gedacht hätte, das wäre vielleicht der Schlüssel, dass sie eben auch wirklich mittlerweile richtig gute Defensivspieler haben, wenn man sieht, wer da noch auf der Bank saß, mit Bremer zum Beispiel oder Fabinho, Bremer bei Juve, ja absoluter Stammspieler eigentlich. So, aber sie haben es halt nicht dann in der Offensive auf den Platz gebracht und vielleicht, wie Fabi schon angedeutet hat, ist vorne dann eben nicht mehr die Qualität vorhanden und sich nur auf Vinicius dann ja, zu berufen, ist dann
der hat aber stark gespielt, ne? Im Übrigen.
Das, ja. Eigentlich die ganze Saison,
ne? Fand ich wirklich, muss man ihn auch mal in Schutz nehmen, weil er ja sonst immer viel abbekommt. Aber ich fand, er war mit Abstand der beste Brasilianer, auch gestern wieder ein paar Dinge gemacht. Muss man schon sagen, das ist schon auch nah dran an der Weltklasse. Und hätte er jetzt in einer anderen Mannschaft, glaube ich, gespielt, die im Kollektiv besser gewesen wäre, dann wäre er, glaube ich, auch noch mehr am Scheinen gewesen.
Ich habe mir sogar extra noch aufgeschrieben, Vini, warum nicht auch so bei Real, bezogen auf einige Szenen, wo sie ihn wirklich hart angegangen haben und wo er dann, ohne theatralisch hinzufallen, wirklich dagegen gehalten hat oder direkt wieder aufgestanden ist, ohne wirklich vier Rollen und so und weitergespielt hat. Also wenn er das jetzt noch mit wieder zurück nach Madrid nimmt, würde ich mich noch mehr freuen, auch wenn ich weiterhin kein Freund von ihm bin. Ja. So, dann haben wir noch einen Co-Gastgeber, Fabi, der jetzt die Segel streichen musste mit den Mexikanern, die den kürzeren zogen gegen die Engländer. Auch ein geiles Spiel gewesen gestern.
Ja, ich habe leider nur die Highlights dann gucken können heute, weil es mir ein bisschen zu spät war. Ich glaube, die haben alles reingeworfen. Also es war tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe. Eiskalt erwischt worden mit dem Doppelschlag von Bellingham. Ansonsten würde ich schon sagen, dass es sehr, sehr ausgeglichen 50-50 war. Dann trotz Überzahl den Elfmeter geschluckt, 3-1 Anschlusstreffer gemacht und es hat irgendwie dann doch nicht gereicht. Und am Ende muss man der englischen Mannschaft auch ein Kompliment aussprechen, weil sie vielleicht nicht immer den besten Fußball spielt. Aber
in Unterzahl noch, ne?
In Unterzahl, aber Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Du hast einen Topscorer mit Harry Kane vorne drin, Bellingham, der, glaube ich, die beste Form der ganzen Saison sich aufgehoben hat für die WM. Und dazu noch eben drumherum ein paar Spieler, die individuell auch eine gewisse Klasse mitbringen. Wird es für die Engländer nach ganz vorne reichen? Ich glaube es ehrlicherweise nicht, wenn man jetzt mal wirklich auch das bisherige Turnier ein Stück weit ausblendet, was man alles gesehen hat, würde ich sagen, hast du auf dem Blatt Papier mit Norwegen eigentlich einen Gegner, den du normalerweise schlagen darfst, dann bist du schon im Halbfinale und dann
Argentinien, ne?
Genau, aber dann entscheiden sowieso andere Dinge auch, Tagesform, vielleicht auch das Spiel, Quäntchen Glück oder eben auch, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, können wir am Ende nochmal machen, das unfassbar schlechte Schiedsrichterniveau bei dieser WM. Aber da passen im Moment einfach viele Dinge zusammen und ich freue mich vor allem auch für Thomas Tuchel, weil wer das hier gesehen hat, wie er da an der Seitenlinie abgeht, ich glaube, ich habe ihn noch nie in seiner ganzen Karriere so emotional und losgelöst auch gesehen wie jetzt bei dieser WM. Finde ich krass und freut mich natürlich auch für ihn, auch wenn ich als Deutscher nicht unbedingt sehen muss, wie England einen WM-Titel gewinnt. Das muss nicht unbedingt.
Und du hast es ja am eigenen Leib schon miterleben müssen, ne?
Ja.
Von daher. Gut, Sören, kommen wir zu unserem in der letzten Folge Top-Favoriten, die Franzosen. Im 16-Finale souverän gewesen. Gegen Schweden
3-0. Gegen Schweden relativ souverän, das muss man sagen. Ich glaube, dass sie jetzt auch im Achtelfinale sich enorm schwer getan haben gegen Paraguay. Aber auch da im Prinzip war es ein Spiel auf ein Tor. Paraguay hat es sehr, sehr gut gemacht, alles versucht wegzuverteidigen. So und dann in der 70. dann der Strafstoß. Solche Spiele hast du wahrscheinlich bei einer Weltmeisterschaft, dass du eben dich irgendwie so durchmogelst. Aber wenn man das Spiel nimmt, glaube ich, war das ein absoluter Pflichtsieg dann auch. Und jetzt mit Marokko, glaube ich, schon Gegner, die Franzosen erwischt, wo es auf jeden Fall eine Leistungssteigerung braucht im Vergleich zum Paraguay-Spiel.
Denke ich auch. Und ein Spieler, der da momentan auch weiterhin überperformt ist, Kylian Mbappé, ne, gleich auf mit Kane und wen hat man noch? Haaland jeweils jetzt schon 7 Tore, Messi auch noch. Also die absoluten Topstars liefern auch bei der Weltmeisterschaft. Ne? Fabi, heute Abend haben wir auch ein richtig geiles Spiel zwischen den Portugiesen und den Spaniern.
Ja.
Könnte eventuell das letzte Spiel sein für Cristiano Ronaldo.
Ja.
Wie denkst du über das Spiel?
Also ich glaube schon, dass die Spanier leicht favorisiert ins Spiel gehen. Unabhängig davon, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Portugiesen eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft beisammen haben mit ein paar Spielern. Joao Neves, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo natürlich auch noch irgendwo mit dabei. Also es sind schon auch ein paar ganz ganz coole Kicker mit dabei, aber ich glaube, die Spanier sind einfach dann auch nochmal in der Breite ein bisschen besser besetzt. Und von daher glaube ich, dass er jetzt sein letztes Spiel machen wird, zumindest bei einer WM. Hm. Und ja, das finde ich natürlich persönlich schade. Sollte es weitergehen, ich glaube, dann ist es irgendwann endlich. Also ich glaube, du hast halt einfach jetzt ein Turnier, wo sich meines Erachtens so ein, zwei Favoriten herauskristallisiert haben. Finde es ein bisschen ehrlicherweise schade, dass die Argentinier gefühlt, werden wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, auch so einen eher kleineren Gegner jetzt hatten im 16-Finale. Dabei ja auch fast in Stolpern gekommen sind, aber...
Perfekter Turnierbaum eigentlich.
Ja, aber wie gesagt, und jetzt kriegst du, wollen wir ohne vorwegzugreifen, aber dann die Ägypter, die kannst du auch schlagen. Also ja, ein paar Mannschaften haben mit der Auslösung wirklich richtig Glück gehabt, ein paar haben richtig Pech gehabt, wie zum Beispiel auch die Österreicher. Aber ja, für Cristiano wird es das letzte Spiel heute sein.
Ja, und dass es so weit gekommen ist, Sören, lag daran, dass Cristiano Ronaldo einen alten Weggefährten mit Luka Modric im 16-Finale ausgeschaltet hat. Und das war, glaube ich, das bis dato wirklich dramatische Spiel überhaupt. Die Portugiesen in der 94. Minute durch einen späten Treffer von Ramos dann mit 2-1 in Führung gegangen. Die Kroaten dann in der, weiß ich nicht, fast schon 120. Minute noch mit dem gefühlten Ausgleich. Ja, der dann durch den VAR dann doch aberkannt wurde. War leider abseits, muss man dann auch sagen. Noch glücklich weitergekommen, die Portugiesen. Ärgerlich für Kroatien, da wird es wahrscheinlich auch einen kleinen Umbruch geben. Und ja, so, und dann hat man noch die Spanier, die ja dann eigentlich im 16-Finale ihr erstes absolutes Topspiel gemacht haben und sich zurückgemeldet haben, ne? Oder erstmals im Turnier angemeldet haben.
Ja, gegen aber dennoch eine österreichische Mannschaft, die ja, fand ich schon auch versucht hat, dagegen zu halten. Aber man hat dann gesehen, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit, da waren die Spanier schon die spielbestimmende Mannschaft. Zweite Halbzeit musste Österreich ja irgendwie was machen. Im Ende war es dann aber auch ja, ein absolut verdientes Weiterkommen für die Spanier. Da hat man es gesehen, du hast es gesagt, dass die Qualität vorhanden ist. Aber auch da, so einen richtigen Top-Gegner hatten die Spanier noch nicht. Das gilt, finde ich, auch für die Franzosen. Und von daher bin ich auf heute Abend gespannt. Ich glaube, das ist der erste wirkliche Prüfstein für die Spanier gegen die Portugiesen, die auch eine sehr gute Mannschaft haben, nicht nur Cristiano Ronaldo. Und da wird man, glaube ich, wirklich sehen, inwieweit sie auch gegen eine Mannschaft Fußball spielen können, die dagegen halten kann.
Ja. Dann heute auch noch, beziehungsweise in der Nacht von heute Montag auf Dienstag, der Gastgeber, die USA, treffen auf die Belgier. Sören, dein Favorit da bei dem Spiel?
Tja, jetzt müssen wir erstmal, es kommt natürlich erstmal darauf an, ob Balogun spielen darf oder nicht, aber scheinbar ja doch. Dann haben die Amerikaner natürlich vorne im Sturm einen Stürmer, der natürlich Tore schießen kann. Nein, aber ich würde schon sagen, dass selbst mit dem Heimvorteil die Belgier leichter Favorit sind. Wer ja gegen den Senegal zurücklag und sich so ein riesen Monster-Comeback gefeiert hat, ich glaube, das macht was mit einer Mannschaft. Dass du eben auch positiv ins Spiel gehst. Ich glaube auch, dass nicht nur die belgischen Fans, sondern auch neutrale Fußballfans sicherlich Belgien die Daumen drücken. Gerade eben auch mit der Tatsache, dass die FIFA die Rotsperre zurückgenommen hat für Balogun. Auch ein absoluter Witz. Von daher würde ich mit Belgien gehen.
Ja, in den USA ja ohne große Probleme gegen Bosnien weitergekommen auch. Ne? Auch kein großer Akt gewesen. Gut, und dann Fabi, du hast es schon angeteasert. Lionel Messi und Argentinier spielen am Dienstag gegen Ägypten. 18 Uhr sehe ich gerade. Ach, das ist ja eine coole Zeit. Ja. Fabi?
Ja.
Haben sich schwer getan, die Argentinier?
Haben sich schwer getan. Ja, also ich glaube, es war kurz davor, dass der ein oder andere von den ja, Kap Verden heilig gesprochen wird, in einer gewissen Hinsicht. Sowas gehört in einem Turnier dann halt einfach auch mal, glaube ich, irgendwo dazu. Am Ende musst du solche Spiele dann auch für dich entscheiden. Und der nächste Prüfstand werden jetzt die Ägypter sein. Was ich aber auch glaube, tatsächlich, dass die Argentinier durchaus souverän auch gestalten werden. Wenn ihr mich fragt, und das wahrscheinlich interessanteste Spiel, glaube ich, zum Anschauen, auch, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wird Schweiz gegen Kolumbien sein. Habe ich auf jeden Fall auch richtig Lust drauf, ganz ehrlich zu sein.
Dadurch hat Sören wahrscheinlich auch noch ein bisschen Arbeit. Wie ist die Stimmung momentan in der Schweiz, Sören?
Positiv, sehr positiv, das nimmt man wirklich wahr. Also nicht nur die Fußballfans, sondern auch ja, gefühlt das Land, das nicht ganz so große Land, ist im Fußballfieber. Es kann auf jeden Fall eine Runde weitergehen. Sehr überzeugender Sieg fand ich gegen die Algerier, das hätte man auch nicht erwarten müssen unbedingt. Und jetzt glaube ich wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Kolumbien hat natürlich gerade offensiv wirklich auch Qualität. Luis Diaz, James Rodriguez, also da ist schon ja, Arbeit, was auf die Schweizer zukommt, aber da muss man wirklich sagen, man hat das Gefühl, gerade bei der Schweiz, dass sie diese Mannschaft hat dieses große Ziel, nochmal weiterzukommen. Und weil ja eben auch einige Spieler dabei sind, wenn ich an Ricardo Rodriguez denke, Granit Xhaka, für viele dann wirklich auch das letzte große Turnier sein wird. Ist das auf jeden Fall eine große Möglichkeit, dann gegen die Kolumbianer ins Viertelfinale zu kommen.
Ich glaube, es gibt bei diesem Turnier keine unangenehmere Mannschaft wie die Kolumbianer, die jetzt auch wenn es
Ja.
nur ein 1-0 gegen Ghana war, hochverdient, also die ganze Zeit das ganze Spiel unter Kontrolle gehabt und jetzt auch in den 4 Spielen erst ein Gegentor kassiert. Also ich bin echt mal gespannt dann, wie sich die Kolumbianer das schlagen werden. Duell wäre dann, wenn sie weiterkommen, dann ja gegen Argentinien. Gut, dann wären wir, was das angeht, eigentlich soweit durch, Jungs. Schon mal vorab, wie wollen wir es weitermachen bezüglich Aufnahme? Wollen wir nächste Woche den Montag mal weglassen? Weil Dienstag, Mittwoch sind die theoretischen Halbfinalspiele. Ich weiß nicht, ob wir dann am Donnerstag oder so, können wir ja mal gucken sonst,
Ja,
vor dem
das hört sich gut
Finale.
an. Ja.
Können wir ja mal schauen. Und dann können wir jetzt noch ganz kurz vielleicht den einen oder anderen Transfer, der jetzt getätigt wurde, gerade in England wieder. Wir hatten ja in unserer Gruppe schon ein bisschen kommuniziert. Sören, Newcastle.
Ja, Sandro Tonali zu Tottenham für sehr, sehr viel Geld. Sicherlich ein absoluter ja, Top-Transfer bislang. Sonst hielt sich ja das Transferfenster, was so große Transfers betraf, noch ein bisschen zurück. Aber Tonali sicherlich ein Thema, wird jetzt im System von Roberto De Zerbi natürlich ein absoluter Schlüsselspieler sein. Newcastle muss sich ja dann auch nochmal umschauen nach Ersatz. Aber ich glaube, spätestens, wenn jetzt auch das Viertelfinale mal vorbei ist, werden mehr Transfers sicherlich auch offiziell vermeldet werden, da ja dann auch die meisten Top-Nationen aus dem Wettbewerb sind.
Ja, Tottenham will auf jeden Fall, haben ja große Ansage gemacht, wollen jetzt auch wieder auf sehr große, teure Transfers gehen, ne, was das angeht.
Ja.
Fabian, Transfer in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, die können sich freuen über gute 50 Millionen aus Newcastle.
Verrückt. Komplett verrückt. Ja, das sind Summen, die da bewegt werden. Absoluter Wahnsinn. Aber ja, auf der anderen Seite bringt es natürlich auch massiv Bewegung in den Transfermarkt allgemein, würde ich behaupten. Ja, was soll ich dazu sagen? Verrückt.
Ich glaube, Bebou, glaube ich, ist knapp 2,5 Jahre, ist ja, glaube ich, da im Winter gekommen damals. Also, dass er jetzt sofort so einen Weg einschlägt. Ja, sind alles Investments in die Zukunft. Haben sich auch nur eine Weiterkaufsbeteiligung dann nochmal von 10% gesichert, die TSG. Also, auf jeden Fall sehr schöne, gute Einnahme. Nach Joelinton, der ja auch damals an Newcastle gegangen ist, der zweite absolute Top-Transfer nahe der 50 Millionen gewesen.
Muss natürlich auch sagen, wenn Touré jetzt mit Hoffenheim nochmal eine richtig gute Saison gespielt hätte, auch international, wäre er natürlich teurer geworden und dann hätte Newcastle vielleicht nicht mehr die Möglichkeit gehabt, gegen andere Top-Teams mitzuhalten.
Fabi, bezüglich der Bayern-Transfers, die sind ja jetzt auch alle soweit eingetütet mit Brown und Saibari. Hast du da schon was gehört bezüglich der Verletzung?
Nee, ich glaube, es ist wohl so, dass es nicht so dramatisch ist, tatsächlich die Verletzung. An sich finde ich die Transfers eigentlich sehr früh, sehr gut. Glaube ich auch für ja, Summen, die vertretbar sind. Was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass sie trotzdem noch versuchen, für die Außen jemanden im Zweifel sogar noch zu bekommen. Also es wird noch nicht alles gewesen sein und ich gehe vor allem davon aus, dass auf der Habenseite auch noch ein bisschen was passieren wird bei dem einen oder anderen. Aber so viel steht fest, glaube ich, seit Jahren hat der FC Bayern mal seine Transfers recht früh über die Bühne gebracht, recht ruhig auch, muss man sagen, ohne große Störfeuer. Von daher kann man dahingehend erstmal zufrieden sein, oder?
Was das angeht, auf jeden Fall. Es geht halt nur wirklich darum, die Verkaufskandidaten jetzt untern oder an den Mann zu kriegen. Ne? Also, sei es Palinha, Saragossa, Nübel, Minjay eventuell. Da ist noch einiges am Budget, was man einsparen könnte, gerade was die Gehälter angeht. Ne? Aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem, ne? Dass die Bayern da alle mit so hohen Verträgen ausgestattet haben.
Ja.
Von daher. Sollen noch von deiner Seite irgendwas, was Transfers angeht, was dir so auf dem Herzen liegt, was noch so reinspielt?
Ja, nicht unbedingt. Also muss da wirklich sagen, dass sich das Transferfenster wirklich noch zurückhält. Kleine zweiten Liga gibt es ein paar Bewegungen immer mal wieder. Haben wir ja schon angedeutet, dass die Wolfsburger ernst machen. Aber alles in allem muss man sagen, ist jetzt noch nicht der Transfer dabei gewesen oder in der Masse, wo man sagt, okay, jetzt geht's los, also ganz im Gegenteil.
Ich hatte gestern noch kurz mit dem Carsten Kontakt, der ist auf jeden Fall auch schon heiß, er freut sich auch schon, der sagt da auch schon, dass er da stark von ausgeht, dass die kommende Saison auf jeden Fall spielerisch als auch von der Endplatzierung her besser werden wird als die letzte Saison. Da ist er auch ziemlich zuversichtlich, was das angeht, sagt er auch, es könnte wahrscheinlich sein, dass noch das eine oder andere passieren wird. Lassen wir uns ja mal überraschen, inwieweit da noch was passiert auf Leverkusener Seite. Gut, Jungs,
Gut.
das war's. Dann wünsche ich
Dann
euch noch eine schöne weitere WM.
ebenfalls und wir hören uns dann irgendwann die Tage.
Die Tage. Nach den Halbfinals.
Nach
Macht
den
es gut.
Halbfinals. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.